Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität von Biogena. Heute sprechen wir über ein Vitamin, das in aller Munde ist und doch häufig unterschätzt wird, Vitamin D. Gerade Frauen über 30 stehen im Alltag oft unter Dauerbelastung. Job, Familie, mentale Herausforderungen, weniger Zeit im Freien. Die Folge? Viele sind unterversorgt, ohne es zu wissen. Und genau hier setzen wir heute an. Ich freue mich sehr, heute Professor Dr. Jörg Spitz bei uns zu haben. Als Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin und Begründer der Deutschen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention setzt er sich seit Jahren für mehr Aufklärung und präventive Gesundheitsstrategien ein. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Spitz. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dann starten wir gleich durch. Lieber Herr Professor Spitz, Sie sprechen von Vitamin D als Schlüsselvitamin der Prävention. Warum hat dieser Vitalstoff für Sie so zentrale Bedeutung?
Also ich bin inzwischen ja in Methusalem der Medizin. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im letzten Jahrhundert schon mit Vitamin D unterwegs gewesen. Einmal, weil ich Osteoporose-Diagnostik und Therapie gemacht habe, mit den Orthopäden sehr intensiv zusammengearbeitet habe, aber auch ein Labor hatte. In diesem Labor habe ich Vitamin D bestimmt. Aber das war damals das Knochenvitamin. Fertig. Und so um die Jahrhundertwende rum hat es dann einen großen Blub getan. Dann hat man entdeckt, dass Vitamin D über Rezeptoren in die Zelle gelangt. Und diese Rezeptoren sind typisch für Hormone. Und dann hat man weitergeschaut und gesehen, dass in der Tat Vitamin D eben kein Vitamin ist, was wir essen können, sondern ein Hormon ist, was wir selber herstellen, Klammer auf, wenn wir in die Sonne gehen. Wenn wir aber nicht mehr in die Sonne gehen, dann funktioniert auch dieser uralte evolutionäre Mechanismus nicht und dann sitzen wir alle im Keller. Und das ist keine Theorie, sondern das Robert-Koch-Institut hat vor fast 20 Jahren eine deutschlandweite Studie gemacht und da waren abracadabra nur die Säuglinge im Normbereich. Wie kann das sein? Ganz einfach. Im letzten Jahrhundert hat es die Rachitis gegeben, die heute kaum noch jemand sieht. Aber das war eine schreckliche Kinderkrankheit mit verbogenen Knochen. Die Mädchen hatten teilweise Beckenverdrehungen, die konnten keine Kinder kriegen. Also es war eine schwere Erkrankung. Man hat die lange Zeit mit Lebertran behandelt. Und dann, Mitte des Jahrhunderts, kam es dann, dass man künstliches Vitamin D herstellen konnte, was naturident war. Und seit der Zeit sind die Säuglinge gut versorgt. Aber es war die einzige Gruppe in der Bevölkerung, die einen normalen Spiegel hatte. Alle anderen waren bei 20 und weniger. Das heißt, es ist bevölkerungsweit ein Problem und darum müssen wir uns kümmern und haben wir uns nicht zuletzt auch dank Biogena ja gekümmert in den letzten Jahren.
Absolut. Gab es für Sie auch sicherlich nicht nur einen Moment in Ihrer ärztlichen Praxis rund um Vitamin D, wo Sie gesagt haben, da muss ich jetzt persönlich auch mehr machen?
Jein. Wie gesagt, im letzten Jahrhundert bis zur Jahrhundertwende gab es das nicht. Dann bin ich aus meinem Job aber ausgestiegen und war Rentner. Hatte nichts zu tun. Und dann habe ich in den Datenbanken halt gesurft und gesehen, dass Vitamin D diesen Wandel hat. Dann habe ich gesagt, oh, das ist wichtig, das muss in Deutschland bekannt werden. Habe ich ein Buch geschrieben und das wollte keiner publizieren. Alle Verlage haben gesagt, das ist Unsinn, das brauchen wir nicht, das kriegen wir nicht verkauft und so. Habe ich gesagt, ihr Idioten, das ist wichtig. Und dann habe ich selber rausgegeben. Ich habe mir eine Druckerei gesucht, die haben mir ein bisschen geholfen, habe ganz vorsichtig nur 2000 Exemplare gedruckt. Die waren nach einem Jahr weg. Dann habe ich 5.000 gedruckt, dann habe ich 7.000 gedruckt und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Und dann hat es wirklich ein historisches Ereignis gegeben, nämlich ich bin auf Einladung von Biogena in Wien gewesen, habe in einem wunderschönen alten Konzertsaal als Einzelner vortragen dürfen oder sollen, dreiviertel Stunde. Dann bin ich in Flow gekommen und habe anderthalb Stunden geredet und keiner ist rausgegangen. Wir haben alle ausgehalten. Und dann hat Biogena gefragt, können wir das Ding auf YouTube stellen? Ja, macht Sinn. Und seit der Zeit, tuckidi-tuck, und inzwischen haben wir zusammen 8 Millionen Klicks auf diesem Video. Es ist unfassbar. Ja? Und wir haben etwas bewirkt, da können wir später vielleicht nochmal darauf eingehen. Wir haben inzwischen die Menschen in der älteren Bevölkerung erreicht. Der Vitamin-D-Spiegel ist extrem angestiegen, in 15 Jahren etwa um 75%. unfassbar, was wir dort erreicht haben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Danke ganz herzlich auch von unserer Seite. Ich kann mich noch sehr genau an diesen Moment erinnern und auf die darauf folgende YouTube-Resonanz. Wahnsinn. Und mittlerweile ist zumindest in unserer Bubble Vitamin D angekommen, würde ich mal leise sagen. In unserer Bubble aber nur. Herr Professor, welche Prozesse im Körper sind besonders auf Vitamin D angewiesen?
Also ich denke, es ist inzwischen klar geworden, der Stand der Forschung, dass alle Zellen praktisch Vitamin D brauchen. Und dass diese Zellen Vitamin D brauchen, um an ihren Genen zu schrauben. Wir haben vor 20, 25 Jahren hat es ja einen großen Blub getan, als wir das humane Genom erforscht haben. Haben wir gedacht, wenn wir das wissen, wissen wir alles über den Menschen. Und dann war die Forschung fertig und dann hieß es, wir haben uns wohl vertan. 20.000, 22.000 Gene reichen nicht aus, um das zu erklären in dem Stoffwechselmäßig. Und dann wurde klar, dass wir die Epigenetik haben. Das heißt also, die Zelle liest ihre Gene selbstständig ab. Und eine Substanz, die die Zelle braucht, um ihre eigenen Gene abzulesen, ist Vitamin D. Es gibt Studien, die zeigen, dass rund 2000 Gene, das heißt 10% aller Gene, die wir haben, über Vitamin D gesteuert abgelesen werden. Das ist also die grundsätzliche Voraussetzung. Wenn man jetzt auf die einzelnen Organe eingeht, dann ist altbekannt der Knochen, ja, das ist klar. Ganz wichtig ist die Neurologie. Alle unsere Gehirnzellen haben Rezeptoren für Vitamin D. Und wenn sie die eben nicht haben, dann fällt keiner tot um. Aber das jeweilige Organ funktioniert schlechter. Das heißt, man hat eine gute Chance, zum Beispiel eher Alzheimer zu bekommen, wenn man zu wenig Vitamin D hat. Ja, es ist aber nur einer der Faktoren. Omega-3 und so weiter sind auch alle wichtig jetzt fürs Gehirn. Aber Vitamin D ist einer dieser Faktoren. Und das Wichtigste, was, glaube ich, immer noch nicht angekommen ist, ist unser Immunsystem. Ja, das Immunsystem, was intensiv erforscht worden ist in den letzten Jahren, auch im Supplement-Bereich durch die Mikrobiomerforschung, durch die Probiotika. Das Immunsystem ist keine Schlägertruppe, die ein paar Viren platt macht, sondern ein hochkomplexes System, was praktisch den ganzen Körper mit steuert. Und das sind etwa 5 verschiedene Zellen. Und diese Zellen haben alle wieder Rezeptoren für Vitamin D und brauchen Vitamin D, um ihre Botenstoffe zu produzieren. Also nicht nur die Antibiotika, die die Immunzellen machen gegen Bakterien und Viren, sondern sie produzieren Informationsstoffe, die teilweise im Körper gebraucht werden, also Zytokine, aber teilweise auch untereinander miteinander zu reden. Und wenn ich jetzt nicht genügend Vitamin D habe, können die ihre Aktionen nicht koordinieren und dann kann so ein Virus da reinmarschieren, überflutet den ganzen Körper und dann dauert so ein Effekt locker 8 bis 10 Tage. Ist mein Immunsystem fit, bin ich innerhalb von 3, 4 Tagen damit durch. Ich kann die Infektion in der Regel nicht verhindern. Ja, was wir da vor ein paar Jahren gehört haben, was man alles machen kann mit Nase und so, glauben wir nicht dran. Sondern der Körper ist in der Lage, diese Invasion aufzuhalten, weil Vitamin D, also die Zellen, die Immunzellen, sitzen ja schon in den Schleimhäuten. Also sobald da irgendwas eintritt, zack, 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 wird das erledigt. Aber nur, wenn genügend Vitamin D da ist. Also ganz, ganz wichtig, Immunsystem. Und der dritte wesentliche Bereich ist die Onkologie. Die Tumoren nachgewiesenermaßen werden durch Vitamin D in die Entstehung gebremst. Und selbst wenn man schon einen hat, werden sie an der Ausbreitung gebremst, am Rezidivieren gebremst. Auch da gibt es umfangreiche Literatur und das Deutsche Krebsforschungszentrum hat im letzten Jahr publiziert, wenn man alles über den Daumen peilt, kommen wir auf ungefähr 15% weniger Krebsfälle in Deutschland, wenn wir alle genügend Vitamin D hätten. Das ist also nicht irgendeine Klitschenzeitschrift, sondern das Deutsche Krebsforschungszentrum Institut. So, und wenn man das weiß, dann wäre man doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man das bisschen Geld, was Vitamin D kostet. Deswegen bin ich ja so dahinterher. Viele Dinge sind sehr aufwendig. Ernährung umstellen, schwierig. Ja? Jeden Tag eine Runde um den Stock drehen, Fitness, schwierig. Aber ein paar Tropfen Vitamin D oder eine Tablette Vitamin D einzuwerfen, überhaupt kein Problem. Ja? Also von daher ist es für mich die erste, einfachste und effektivste Präventionsmaßnahme und umgekehrt wissen wir heute, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir zur Prävention nutzen, auch Therapie betreiben können. Die sogenannten Zivilisationskrankheiten sind ja primär gar kein Problem der Medizin, sondern unseres Lebensstils. Und wenn ich meinen Lebensstil ändere oder wenn ich die Dinge, die mein Lebensstil mir nicht mehr gibt, zuführe als Supplement, dann sagt der Körper, Dankeschön, ich kann wieder. Das heißt also, wir können auch Therapien unterstützen. Ein Beispiel dafür, es gibt eine Studie, da sind mehrere tausend Patienten mit einem Mammakarzinom, die vorher nie Vitamin D bekommen haben, nach der typischen Therapie, das heißt Brust abgeschnitten, Strahlentherapie, Chemotherapie, haben sie anschließend randomisiert, das heißt immer jeder zweite Vitamin D bekommen. Und die unter der Supplementation haben 50% weniger Sterblichkeit und Metastasen gehabt. Also selbst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, lohnt es sich noch, auf Vitamin D einzusteigen.
Es ist nie zu spät für Vitamin D.
Nie.
Stichwort Unterversorgung. Welche Signale sind typisch für einen Mangel?
Das ist die große Krux. Wenn uns alle die Haare ausfallen würden oder wir alle humpeln würden, dann wäre es einfach zu sagen, aber da Vitamin D überall gebraucht wird, gibt es vielfältige Symptome. Und ich sage immer, wenn jemand anfängt, Vitamin D einzunehmen, setz dich hin und schreib alles auf, was dir nicht gefällt. Und dann tu den Zettel weg, fang an, Vitamin D einzunehmen und dann nach einem halben Jahr schreibst du wieder auf, was dir nicht passt. Und dann nimmst du die beiden Zettel und guckst die und vergleichst. Und dann weißt du, was dir gefehlt hat. So aus dem Bauch heraus kann man es unmöglich sagen, sondern man merkt es nur. Manche Leute merken es wirklich sofort, aber andere sagen einfach, da war doch was, ich hatte doch immer weg, einfach weg, weil der Körper effektiver in seinem Stoffwechsel wird.
Kommen wir zur Zielgruppe, über die wir heute im Fokus sprechen. Frauen über 30, was sind denn so klassische, typische Risikofaktoren für Frauen über 30?
Ein Riesenrisikofaktor für diese Frauengruppe ist der Stress. Weil Frauen sind ja bekanntlicherweise multitaskingfähig und die haben also Mann, die haben Kinder, haben auch einen Job dabei, können die alles machen. Richtig, nur das Gehirn, unser Gehirn mag kein Multitasking und kriegt dadurch Stress. Das heißt, das Gehirn wird belastet und wenn diese Belastung dann noch zu anderen Dingen dazukommt, wie Vitamin-D-Mangel, wie Omega-3-Mangel, wie Bewegungsmangel, dann addieren sich diese Probleme nicht, sondern sie potenzieren sich. Und dann macht's ratzfatz Klatsch. Und dann hat diese junge Frau, die eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht, hat plötzlich eine Multiple Sklerose. Aus heiterem Himmel scheinbar. Aber es ist nicht der heitere Himmel, sondern es sind die fehlenden Ressourcen, die diese Frauen haben. Das ist ja noch lange vor den eigentlichen Wechseljahren, die dann erst 15 Jahre später kommen. Da haben wir noch eine andere Problematik, weil dort der nächste Mangel kommt, nämlich der Östrogenmangel. Östrogen ist eine Wundersubstanz wie Vitamin D. Ja? Und wir brauchen es für viele, viele Dinge. Und die Frauen brauchen es für viele Dinge, so wie die Männer das Testosteron brauchen. Wir Männer haben das Glück, dass wir bis ins hohe Alter Testosteron noch haben. Aber bei den Frauen geht es manchmal ratzfatz. Und dann ist plötzlich diese Ressource auch weg. Umso wichtiger, die anderen Ressourcen zu haben, damit man das kompensieren kann. Also ich würde sagen, bei Frauen, die eben heute häufig mit dem Beruf stehen, zusätzlich noch die familiäre Belastung haben, ist Stress ein ganz, ganz wesentliches Problem, von dem sie annehmen, dass sie es wegstecken können. Aber dann macht es blub und dann ist plötzlich das Ergebnis da und meist dann eine schwere Krankheit, auch Richtung Burnout oder. Und von daher kann man nur sagen, liebe Frauen, pflegt euch. Und zwar nicht mit Kosmetik draufschmieren, sondern Schönheit kommt von innen.
Und da die Top 3, Sie haben schon angesprochen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, ich nehme an, auch Magnesium zählt zu den Top 3, oder?
Ja, auf alle Fälle, weil es wird immer viel über als K2 mit aufkam, dass man es herstellen konnte und Interesse kam, haben einige Vitamin D-Firmen behauptet, die neu auf den Markt kamen, Vitamin D funktioniert ohne K2 nicht. Also Leute, das ist nicht sauber. Habe also das weggeschoben. Und dann habe ich angefangen, den Datenbanken zu lesen und musste dann sagen, es ist so, Vitamin D ist das eine und K2 ist das andere. Wir brauchen es auch. Aber Magnesium braucht man wirklich für Vitamin D. Weil Vitamin D wird ja als Vorstufe gebildet oder auch eingenommen und muss umgewandelt werden durch Enzyme. Und diese Enzyme brauchen Magnesium. Hat man das Magnesium nicht, funktioniert die Umwandlung nicht. Und was noch viel schlimmer ist, da wir auch im Magnesiumbereich durch unseren Lebensstil häufig schon einen Mangel haben, weil Magnesium ist in grünen Pflanzen drin. Ja, das Zentralatom in dem pflanzengrünen Chlorophyll ist Magnesium. Wie bei uns im Blut Eisen. Wenn wir also weit wie früher ausreichend Gemüse futtern würden, Salat futtern würden, hätten wir keinen Magnesiummangel. Aber wir haben den Mangel und wenn jetzt dann noch ordentlich Vitamin D eingeworfen wird, dann wird der Mangel noch größer. Dann kann es passieren, dass man Wadenkrämpfe und so Stühlen kriegt. Ja? Also ganz, ganz wichtig daran zu denken, vor allem wenn man anfängt mit höheren Dosen zu hantieren, um schnell hoch zu supplementieren, dann muss man ausreichend Magnesium zuführen. Ganz wichtig.
Dazu habe ich die Zwischenfrage. Sie haben gerade die höheren Dosen angesprochen. Vitamin D muss man fluten, sagt man schon mittlerweile im Volksmund. Was steckt da dahinter?
Den Ausdruck habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist österreichisch. Muss man?
Ja, fluten, also viel Vitamin D aufzunehmen, um mal aufzufüllen, wenn man
ja,
im Mangel ist.
Ja, wobei, da habe ich zwei oder eine etwas andere Meinung. Und zwar, erfahrungsgemäß besteht ein Vitamin D-Mangel über Jahre. Über Jahre. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe also, während ich gearbeitet habe, keine Sonne gehabt. Ne, war also tief im Keller, 7 Nanogramm oder so etwas. So. Und da war ich Jahre. Dann habe ich subjektiv und auch objektiv keinen Grund, von heute auf morgen einen Spiegel von 80 zu bekommen. Also ich bin nicht für die Hochsupplementation. Wenn man den Mangel nachgewiesen bekommt, fängt man an, 5.000, 6.000, wenn man etwas umfänglicher ist, auch 10.000 Einheiten pro Tag zu nehmen, regelmäßig, dann ist man innerhalb weniger Wochen, 4-5 Wochen, ist man auch beim Referenzwert, den man braucht. Und dann muss man nicht 100.000 auf einmal nehmen. Also ich habe da keine...
Das heißt, es geht um Kontinuität.
Es ist die Kontinuität, die ganz, ganz wichtig ist. Und die Regelmäßigkeit, auch dazu gibt es dann wirklich Studien, da ist nicht mein Bauchgefühl, sondern ein Studium, das ist der Kollege Hollis gewesen aus den USA, der gezeigt hat, dass die tägliche Gabe von Vitamin D effektiver ist als einmal im Monat 100.000. Also täglich 3.000 mal 30 macht 100.000. ist wichtiger oder effektiver, als einmal die 100.000 einmal im Monat zu nehmen. Warum? An dem Tag, wo man es einwirft oder in der Sonne selber macht, ist das Vitamin D, die Vorstufe, frei verfügbar für alle Zellen. Die können zugreifen, die duschen sozusagen da drin. Nach einem Tag hat die Leber das Vitamin D rausgefischt und hat es umgewandelt und an ein Trägerprotein gehängt, an Transportglobulin. Und dann hat dieses Transportglobulin die Aufgabe, Vitamin D aufzuheben für morgen und für übermorgen. Das heißt, das Transportglobulin ist wie so ein Taxifahrer, der nur ab und zu die Tür macht und ein Fahrgas rauslässt. Dadurch haben wir weniger als an dem Tag, wo wir es bekommen haben. Und dann, wenn ich dann erst 20 Tage, 30 Tage später wieder diese Dusche bekomme, dann hat der Körper zwischendrin deutlich weniger. Wir haben einen gleichen normalen Wert, meinetwegen 40 Nanogramm. Aber wer täglich futtert, hat bessere Karten. Und als er das rausgefunden hat, hat er gesagt, wenn das stimmt, müsste das bei den Studien nachvollziehbar sein. Nun hat er 40, 50 Studien zusammengesucht, die einen regelmäßig supplementiert, die anderen intervallmäßig, beide den gleichen Spiegel erreicht. Und siehe da, alle Supplementationen pro Tag waren effektiver als die Intervalle. Also bitte, bitte, bitte täglich einnehmen. Es tut dem Körper einfach besser. Was noch wichtig ist, bitte nicht zu einem veganen Müsli runterwürgen, sondern bitte Vitamin D als fettlösliches Vitamin, selbst wenn es in einem Fetttropfen drin ist, mit einem Löffel Fett, Omega-3, Kokosfett, egal was, nicht wegen der Resorption primär, sondern der Darm resorbiert so ein Futzelchen nicht. Der ist faul, der sagt, dafür werfe ich die Fettversorgung nicht an. Hat er aber einen ganzen Löffel, sagte, oh, jetzt muss ich mich ums Fett kümmern und dann wird Vitamin D auch resorbiert. Also bitte zu einer Hauptmahlzeit oder zu einer Mahlzeit einnehmen, wo auch nicht Fett drin ist.
Sehr gut. Wie wirkt sich denn ein Mangel langfristig aus? Sie haben schon Alzheimer angesprochen, aber da gibt es ja noch viele weitere Themen, über die wir sprechen können.
Also man kann sagen, es gibt keine chronische Krankheit, wo nicht ein Vitamin D-Mangel dran beseitigt ist. Ob es jetzt über Krebs haben wir schon gesprochen, über Alzheimer haben wir gesprochen, die Multiple Sklerose habe ich schon angesprochen, der jungen Frauen. Es gibt ein ganz trauriges Beispiel, was passieren kann, wenn der Vitamin-D-Spiegel kulturell unterbrochen wird. Im Iran hat es vor 30 Jahren die Revolution gegeben und dann sind damals die Ayatollah dran gekommen und die sind also sehr stark religiös und haben die Frauen zugehängt. Ja, wenn man iranische Frauen sieht, dann sieht man nicht ein hübsches Gesicht wie bei ihnen, sondern alles zu. Das hat zur Folge gehabt, dass der Vitamin D-Spiegel bei den Frauen in den Keller gegangen ist und die Rate an Multiple Sklerose im Iran ist um den Faktor 7 angestiegen. Das ist publiziert. Ja, weil den Frauen etwas fehlte, was sie vorher hatten und plötzlich nicht mehr haben. Also das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist. Und da viele natürlich keinen bodenlosen Mangel haben wie im Iran, sondern nur einen relativen Mangel, ist das auch wieder nur ein Faktor, der zum Beispiel beim Herzinfarkt dazu bekommt. Der Herzmuskel braucht Vitamin D. Hat er zu wenig davon, tut er sich schwer. Ja, Vitamin D unterdrückt Entzündungen im Körper, so wie Omega-3 auch. Habe ich jetzt zwei Faktoren, die Entzündung unterdrücken, dann schaffe ich es vielleicht, die zuckerbedingte Inflammation auch ein bisschen runterzufahren. Habe ich aber diese Faktoren nicht, dann überwiegt die Inflammation und dann bekomme ich diese Entzündung in meinen Gefäßen, bekomme Verkalkungen und meine Herzkranzgefäße setzen nicht zu. Also auch da ist Vitamin D dran beteiligt. Immunsystem, die Autoimmunerkrankungen sind alle mit Vitamin D behaftet. Und jetzt kommen wir zu noch einem weiteren Phänomen, was man wissen muss. Das ist die Vitamin-D-Resistenz. Das ist noch nicht so alt, das Thema, etwa 10 Jahre ungefähr, publiziert worden. Da hat jemand jungen Studenten eine ordentliche Ladung Vitamin-D verpasst, aber nicht gemessen, wie der Spiegel sich ändert, sondern gemessen, wie sich die Zellaktivität ändert, was die Zelle produziert. Und hat dann gezeigt, etwa die Hälfte der Bevölkerung hat ausgezeichnet reagiert. Ein Drittel war ein bisschen mickrig und er hat noch besser reagiert, aber etwa 20-30%, die haben ganz mickrig reagiert. Das waren die sogenannten Non-Responder oder Vitamin-D-Resistente. Und das sind eben 20-30% der Bevölkerung. Wenn Sie mit ein paar Leuten am Tisch sitzen, dann können Sie abzählen. 1, 2, 3, 4, der hat eine Resistenz. 1, 2, 3, 4, der hat eine Resistenz. Und das bedeutet, dass bei der mickrigen Versorgung, die wir haben, etwa ein Viertel der Bevölkerung noch tiefer im Keller ist und dann noch eher diese chronischen Krankheiten entwickelt. Und dieses Problem, wie gesagt, ist wenig bekannt. Man kann es prüfen, wenn man einen cleveren Hausarzt hat, der kann das sogenannte Parathormon bestimmen. Das ist der Ersatzmann für Vitamin D. Es könnte ja sein, wir haben kein Kalzium in der Nahrung, es könnte sein, die Sonne scheint nicht. Dann hat der Körper, der das Kalzium für die Elektrik der Zellen braucht, ein Problem. Und dann muss er sehen, wo er das Kalzium herkriegt. Und die Natur ist schlau, die hat gesagt, ich nehme immer so 3-4 Kilogramm Kalzium mit. Nicht unterm Arm, sondern im Knochen. Und dann geht das Parathormon hin und holt das Kalzium aus dem Knochen, ohne dass wir das so vermerken. Und da wir chronischen Vitamin-D-Mangel haben, haben wir im Alter alle Osteoporose. Das ist der Fluch dabei. Man kann aber jetzt hingehen und im Serum, im Blut, den Parathormonspiegel bestimmen. Und ist ja trotz meiner Supplementation, trotz eines guten Spiegels von 40 oder 60, noch hochnormal, muss man sagen, das Parathormon sollte schlafen. Das sollte unten sein. Wenn das noch so hoch ist, dann habe ich eine solche Resistenz. Und dann muss man sehen, ob man eventuell das sogenannte Coimbra-Protokoll macht. Das heißt also, als Autoimmunerkrankungstherapie begonnen, aber inzwischen klar, dass es für diese resistenten Patienten wichtig ist, dass die höhere Dosen bekommen. Man kann das mit Diabetes und Insulinresistenz vergleichen. Ja, wenn ich Ihnen eine Diabetiker-Dosierung an Insulin geben würde, würde sie umkippen, in der Ecke liegen. Die Diabetiker sind glücklich damit. Und sie sind mit den Vitamin-D-Resistenten auch. Die können diese hohen Dosen, 100.000, 200.000, können die vertragen, weil sie brauchen. Aber, bitte nur von Experten, die ausgebildet worden sind. Auch da hat sich ja Biogena profiliert und damit geholfen, dass wir Spezialisten haben, Autoimmunfighter haben, die damit umgehen können. Ja. Es gibt so gut wie keine chronische Erkrankung, wo man nicht an Vitamin D denken sollte und wo man den Benefit davon mit Sicherheit spüren wird.
Und gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Nein. Also da ist mir nichts bekannt, dass da irgendein Unterschied wäre. Die Männer wie die Frauen, die kleinen Säuglinge wie die alten Kinder, sie brauchen alle einen Spiegel, der, wie gesagt, nicht bei 20 liegen sollte. Das ist das Wissen aus dem letzten Jahrhundert. Sondern er sollte zwischen 40 und 60 mindestens liegen. Und wenn ich eine chronische Autoimmunerkrankung habe oder auch Krebs oder so etwas haben, würde ich sagen, immer auf 90 bis 100 gehen. Da kann nichts passieren. Da sind wir uns alle einig. Ab 150 fängt vielleicht etwa ein Problem an, aber kein Thema.
Ja. Aber so zwischen 100 und 150 spricht man von der Optimalversorgung, richtig?
Nein, wir sagen zwischen 60 und 80. Ja, wir sind zufrieden, weil große Vergleichsstudien, wie zum Beispiel in Amerika gibt es eine Laienorganisation, die seit 15, 20 Jahren unterwegs ist und verglichen hat, was ihre Follower, die ordentlich füttern, auch inzwischen Omega-3, im Vergleich zu den Standardergebnissen der bevölkerungsweiten Studien haben. Und die haben nur die Hälfte Diabetiker zum Beispiel, weil sie ihre Leute auf 40 bis 60 einstellen. Diese noch höheren Dosen würde ich empfehlen dann, wenn der Körper offensichtlich ein Problem hat. Wer eine Autoimmunerkrankung hat und schwere oder Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch Asthma und solche Dinge, würde ich immer auf 80, 90 oder 100 gehen.
Mhm. Und Sie sprechen von Nanogramm pro Milliliter, korrekt?
Danke für den Hinweis. Das ist auch eine Pest, die wir nicht ausgerottet bekommen, dass es Nanogramm pro Milliliter und Nanomol gibt. Und im Grunde genommen, ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, ist ganz einfach. Man kann die umrechnen im Faktor 2,5. Also die Nanomol durch 2,5 gibt Nanogramm, die Nanogramm mal 2,5 gibt Nanomol. Das Problem ist nur, wir laufen völlig auf Sand, wenn wir nicht wissen, welche Bezeichnung dabei ist. Wenn also einer kommt und sagt, Herr Professor, ich habe 50. Ja, sage ich, was denn? Hat der 50 Nanogramm, sage ich, herzlichen Glückwunsch, alles super. Hat der 50 Nanomol, ist ein armes Schwein, der hat nämlich zu wenig. Ja? Das heißt also, wenn jemand seinen Vitamin-D-Spiegel beurteilen will, muss er wissen, hat er Nanogramm oder Nanomol.
Kommen wir zur aktuellen nasskalten Jahreszeit. Hier in Salzburg schneit schon wunderbar. Welche Rolle spielt denn Vitamin D bei Erkältung, Grippe und Co.?
Ja, also ein absolut wichtiges Thema, auch seit Jahrzehnten praktisch erforscht. In Japan hat es vor 20 Jahren schon eine Studie gegeben, hat man Schulkindern relativ spät im Herbst, so im November rum, 1000 Einheiten Vitamin D gegeben, was für ein Kind schon mal ganz ordentlich ist, im Verhältnis zu den 400, die wir hier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verteilen. Und dann wurde geguckt, welche Kinder haben dann eine Grippe bekommen. Und siehe da, 50-60% der Kinder hatten weniger Grippe als diejenigen, die nichts bekommen haben. Und was noch praktisch ein kleines Wunder war, es waren etliche Kinder dabei, die Asthma hatten. Und die haben keine Asthmaanfälle mehr bekommen. Und da hat man erst nicht gewusst, wie das sein kann. Und dann ist die Erklärung ganz einfach. Vitamin D heilt das Asthma nicht, aber es verhindert die Infekte. Und die Asthmaerkrankung, die eine Lungenwegserkrankung ist, die exazerbiert. Das heißt, die wird schlechter, wenn so ein Infekt da ist. Ich habe ja schon sowieso zu viel Schleim da drin, die sind eingestellt und was. Wenn jetzt dann noch ein Infekt kommt, dann kriege ich keine Luft mehr. Ich bekomme eine akute Verschlechterung meines Asthmas, einen Anfall. Wenn ich aber durch Vitamin D diese Anfälle verhindere, dann geht es den Menschen plötzlich gut. Und das ist vor ungefähr 5 Jahren in Indien noch einmal nachgewiesen worden. Da hat man Kindern, die regelmäßig 1 bis 2 Mal im Monat in die Notfallambulanz kamen, wegen eines akuten Asthmaanfalls, hat man Vitamin D gegeben. Und dann konnte man sehen, Monat für Monat, wie die Ankünfte weniger wurden und nach 6 Monaten war nur noch ein Kind, was einmal im Monat kommen musste. Die anderen brauchten nicht mehr zu kommen. Die hatten ja Asthma noch, aber sie waren beschwerdefrei. Ja? Und das zeigt, wie wichtig das ist. Und zu Covid-19, um auf das Thema noch zu kommen, habe ich noch damals dort, Leute, ich wusste nicht, dass das ein Designer-Virus ist und einige Schweinereien drin waren, habe ich gesagt, Leute, da kommt Coronavirus, das ist auch eine Infektionskrankheit, wie die Grippe, haut euch was Vitamin D hinter die Kiemen und dann seid ihr gefeit. Und dann muss ich sagen, bin ich allerdings auch abgetaucht, weil das Klima wurde ja nicht so sehr freundlich. Ne? Und Vitamin D ist ja komplett unter den Tisch gefallen. Aber jetzt im Nachhinein gibt es wirklich tausende von Studien, die belegen, diejenigen, die Vitamin D hatten, haben es besser überlebt. Und eine der Studien kommt auch wieder aus Heidelberg, aus der Uni diesmal. Dort hat man ja sehr wissenschaftlich die Patienten, die ankamen zu Corona 2020, hat man bei der Aufnahme gemessen. Viele Parameter, auch Vitamin D. Und am Schluss, als die Akten dann zugemacht wurden, egal ob der nach Hause entlassen wurde oder mit dem Leichenwagen nach Hause gefahren wurde, hat man Bestandsaufnahme gemacht. Und was kam raus? Der weniger als 8 Nanogramm hatte. Und das ist wirklich im Keller, aber es gibt genügend Menschen, 10% bei uns, die immer noch diese 8 Nanogramm haben, der hatte die 16-fache Wahrscheinlichkeit, den Löffel abzugeben. Das stammt aus einer deutschen Universitätsklinik. Ja, publiziert worden, aber natürlich nur in internationalen Journals, nicht in der Bild-Zeitung. Und zu diesen Beobachtungen hinzu gibt es, wie gesagt, jetzt tausende Artikel, die das nachträglich aufgearbeitet haben und geguckt haben, wie ist zum Beispiel die Infektanfälligkeit. Und die ist mit Vitamin D halb so hoch, als wenn man zu wenig Vitamin D hat. Ja. Das heißt also ganz klar, wenn die saisonale Grippe ansteht, dann bitte, bitte spätestens dann anfangen einzuwerfen. Man übersteht es besser. Und es gibt noch eine tolle Story aus der Corona-Zeit. Die Altenheime waren ja die kritischen. Ja, und dann geschah es in der Schweiz, dass durch ein Altenheim Corona fegte, keiner ist gestorben, nichts passiert. Dann hat die Kantonsärztin gesagt, oh, das ist ja Wunder. Und dann hat sich der Hausarzt gemeldet, der das betreut, und hat gesagt, nein, nein, Frau Kollegin, kein Wunder. Ich betreue dieses Altenheim und die bekommen seit Jahren Vitamin D. Und von daher waren die Alten fit. Die haben eben nicht ins Gras gebissen. Das heißt also, Infektionskrankheiten, ganz, ganz wichtig. Bis hin so wie so tollen Erkrankungen wie Denguefieber oder so. Es ist Vitamin D, was das Immunsystem schützt und was dann mit den Erregern fertig wird.
Sehr, sehr, sehr relevant. Herr Professor Spitz, welche saisonalen Unterschiede gibt es denn in der Vitamin-D-Versorgung, im Vitamin-D-Bedarf?
Also, ich persönlich supplementiere ganzjährig, weil ich fange nicht an, weil ich im Sommer vielleicht 5 Milligramm oder 5 Nanogramm produziere, meine Dosis zu ändern. Ja, dann habe ich vielleicht 5 Nanogramm mehr, also statt 60 habe ich 65, stört überhaupt niemanden. Weil wenn man anfängt, daran zu schrauben, dann vergisst man das hinterher und. Aber spätestens im Herbst muss man daran denken. Bei euch in Wien gibt es eine Kinderstudie, hat man die Kinder gemessen, da waren schon 80% im Herbst, wo die Hochsaison für Vitamin D ist, nach dem Sommer, waren 80% schon im Keller. Und am Ende vom Winter waren 95% im Keller, ohne Supplementation. Ja, Gott sei Dank schon etwas länger her, wobei es stimmt nicht. Ich habe eine große Untersuchung gemacht 2017 mit 2 Millionen Vitamin-D-Daten aus Gesamtdeutschland und Österreich ist nicht anders. Da waren die Säuglinge normal, Gott sei Dank noch, aber ab dem zweiten Lebensjahr sind alle Kinder im Keller. 20 Nanogramm nicht mehr. Die Pädiater haben es nicht kapiert, dass unsere Kinder nicht mehr draußen spielen. Außerdem haben die Jeans an. Ja? Jeans sind in, Jeans sind cool, aber machen kein Vitamin-D. Und wenn sie draußen sind, kommt die Mama und schmiert sie liebevoll mit Sonnencreme ein. Und dann geht gar nichts mehr. Ja, ab 15 Faktor geht nichts mehr. Das heißt also, wer nicht wirklich systematisch der Sonne exponiert und nicht nur die Fötchen, ne? Fötchen und Gesicht, das geht nicht. Ja, man muss schon ein bisschen nackig sein, zumindest nackige Arme und Beine haben und dann über Mittagszeit. Wer morgens mit dem Fahrrad in den Dienst fährt und sagt, liebe Sonne, es funktioniert nicht. Ja. Wer am Sonntagnachmittag um 4 Uhr auf der Terrasse sitzt und sagt, liebe Sonne, nein, ich kann mir noch einen Sonnenbrand holen, im Süden vor allen Dingen, über UVA. Aber Vitamin D mit UVB gibt es nur über Mittag. Und wer hat dann schon Zeit, sich nackig in die Sonne zu legen? Deswegen bitte ganzjährig den Stiefel fahren, dann haben wir es aus den Füßen.
Sehr gut. Wie sieht denn die Versorgungslage generell in unseren Breitengraden aus?
Also alle Studien berichten, die Vitamin-D-Werte sind im Keller. Und was noch dazu kommt, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, im Iran. Dazu gibt es eine Studie aus Australien, die vor 10 Jahren schon gesagt hat, es ist nicht mehr die Saison, die ausschlaggebend ist für den Mangel, sondern es ist die Kleidung. Ja, deswegen haben wir auch in den arabischen Ländern dieses Riesendefizit. Die sind alle im Keller, die sitzen drin und dann laufen sie in der Burka rum und von daher wird kein Vitamin-D gemacht. Ja, die indischen Frauen, der Sari ist wunderschön, aber er macht kein Vitamin D. Das heißt also, die Zeiten, wo die Jahreszeiten uns den Vitamin D-Spiegel vorgegeben haben, sind vorbei. Umgekehrt, wenn wir ganzjährig einnehmen, das haben wir in der Studie gesehen, da gibt es keine saisonalen Schwankungen mehr. Sommer wie Winter sind diejenigen, die supplementieren, gut versorgt.
Ja. Da möchte ich ganz kurz unsere Biogena Good Health Study erwähnen, die wir 2021-22 umgesetzt haben mit 1377 Probandinnen und Probanden, österreichweit repräsentativ. Und da waren 9 von 10 Probanden unterversorgt. Und die Studie, wir haben die Werte im Anfang April gemessen.
Ja, ja.
Sehr eindeutig.
März, April ist der absolute Keller, dann geht es langsam wieder los, wenn man sich systematisch exponiert. Aber noch einmal, ich war ja wieder auch im Keller. Seitdem ich Rentner bin, ich habe einen schönen Balkon, wenn mittags schönes Wetter ist, lege ich da nackig und grill mich. 10 Minuten von vorne, 10 Minuten von hinten, dann gehe ich wieder raus. Das reicht, aber ich muss die entsprechende Fläche haben. Ja. Also von daher, wir werden das Thema oder das Problem nicht gelöst bekommen, das Problem gebacken bekommen, wenn wir nicht auf die Supplementation gehen. Und dass das funktioniert, noch einmal haben wir gezeigt, die älteren Menschen, die für sich selbst die Verantwortung haben, haben es verstanden, was wir erzählt haben, haben es umgesetzt und eingeworfen und haben jetzt zu einem hohen Prozentsatz im Mittel 35 Nanogramm im Mittel von 20 auf 35 Nanogramm. Das heißt also, wer möchte, kann wirklich für ein Apfel und ein Ei sein Vitamin-D-Spiegel als essentielles Hormon supplementieren und damit dieses Risiko ausschalten.
Wir haben seit kurzem unter der Biogena Wellbeing Check Serie auch ein At-Home-Vitamin-D-Testkit zur Verfügung oder am Markt. Wie sinnvoll ist aus Ihrer Sicht so ein At-Home-Testkit?
Also ich finde das unheimlich gut, habe das auch schon lange propagiert, hat uns auch geholfen, weiterzukommen, weil es gibt immer noch, leider Gottes, sehr viele Kollegen, die brainwashed sind und Vitamin D nicht kennen oder nicht kennen wollen. Und wenn ich dann solch einen Sturm Bock als Hausarzt habe, dann muss ich nicht mehr bitte, bitte machen, sondern bestelle mir mein Kit, ja, hack mal in den Finger und dann geht das raus. Wobei man sagen muss, man sollte sehr sorgfältig die Anleitung beachten, weil es sonst nicht funktioniert. Der Test selber im Labor ist absolut okay. Aber wenn man da mit schmutzigen Fingern hantiert oder den Tropfen nicht richtig drauf tut, dann kann diese sogenannte Präanalytik schiefgehen und dann stimmt der Wert nicht. Also das Beste ist sicherlich, der Hausarzt spielt mit, zapft einen ab und dann ist das in Ordnung. Aber wer diese Möglichkeit nicht hat, der kann den Haustest nehmen. Absolut empfehlenswert, ja.
Ja, und aus dem Grund haben wir auch ein 1:1 oder Schritt-für-Schritt Anleitungsvideo produziert, um den Kunden zu Hause wirklich professionell zu begleiten, an die Hand zu nehmen, für alle, die nicht in der Nähe einer Biogena Plaza mit unseren Wahlärzten, mit unserem Medical-Team sind, ist das sicherlich ein guter Kompromiss, eine gute Lösung.
Ja, absolut. Weil das ist ein Grundsatz, den ich schon lange habe. Ein Konzept, was man hat, was nicht praktikabel ist, kann man den Hühnern geben, die fressen es auch nicht. Ne? Von daher finde ich es toll, dass sie das jetzt mit anbieten, weil es einfach den Menschen den Zugang erleichtert. Ja? Weil wenn man jemanden fragt, sagt er, du hast einen Mangel und der einen Mangel, aber ich nicht. Wenn er misst, fällt in die Klappe runter, denn ich habe mit all meinen Vortragszuhörern gewettet. Wer im Saal ist und behauptet, er hat einen normalen Spiegel, ohne zu supplementieren, mit dem wette ich, dass es nicht stimmt. Und ich habe immer gewonnen. Immer. Es geht nicht ohne. Ja.
Absolut. Es kursieren ja nach wie vor auch krasse Geistergeschichten sozusagen durch die Bank, wenn es um Vitamin D geht. Welche Risiken der Überdosierung gibt es denn nun wirklich?
Also, es gibt wirklich ganz, 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 ganz selten eine Überdosierung, die aber nur dann passiert, weil Vitamin D ist nicht toxisch. Ja, ist eine Prohormonsubstanz, die der Körper nicht toxisch gemacht hat. Er wandelt so viel davon um in das hochaktive Vitamin D, wie er braucht. Es kann aber passieren, dass weiße Blutzellen krank sind und dann vermehrt diese Umwandlung betreiben. Dann geht der 1,25-Spiegel hoch und dann hat man plötzlich zu viel Kalzium im Blut. Es ist die Hyperkalzämie, die uns krank macht, nicht der Vitamin-D-Spiegel. Und wenn man da den Eindruck hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann sollte man den Kalziumspiegel bestimmen. Denn es gibt keine Symptome ohne Hyperkalzämie. Und das ist, wie gesagt, 1 zu 1 Million oder sowas, ja, dass das passiert. Und wenn man das hat, mit Kalziumspiegel bestimmen, ist die Sache in Ordnung. Die andere Story, die immer wieder erzählt wird, dass es Nierensteine gibt, Gefäßverkalkung gibt, dieses Märchen ist auch weg vom Fenster. Das ist im letzten Jahr publiziert worden und wiederum aus dem bekannten Deutschen Krebsforschungszentrum. Die haben 44 Meta-Analysen gefunden, doppelblind, placebo-kontrolliert, geguckt. Und es gab keine einzige Analyse, die gezeigt hat, dass Vitamin D zu einer Hyperkalzämie, zu einer Nephrokalzinose, also Kalk in den Nieren, Nierenversagen führt oder zu einem Gefäßverkalkung. Wenn unter dem Coimbra-Protokoll so etwas passiert, was in der Schweiz passiert ist, dann hat der Kollege gesaubeutelt, der hat ihn nämlich nicht kontrolliert. Weil bei diesen hohen Dosen kann es sehr wohl mal sein, dass etwas passiert. Und deswegen muss das Coimbra-Protokoll von ausgebildeten Coimbra-Ärzten, Autoimmunvätern, kontrolliert werden. Aber in unserem Bereich, sagen wir bis 100 oder 150, passiert so gut wie nie was. Sollte einer ein komisches Gefühl im Bauch haben, Kalzium kontrollieren, kostet 50 Cent, ist es der Käse gegessen.
Sehr gut. Könnten Sie noch mal ganz kurz auf Ihre persönliche Einnahmeempfehlung eingehen, auch wenn Sie schon zu K2 und Magnesium gesprochen haben?
Ja, also die persönliche Einnahmeempfehlung ist inzwischen ganz klar die, wer 50, 60, 70 Kilogramm hat, der sollte die allgemein 4.000 bis 5.000, 6.000 Einheiten einnehmen. Wer ein bisschen mehr Kilo hat und ein bisschen höher will, der kann 10.000 pro Tag einnehmen. Es passiert erstens nichts und zum Zweiten ist der Spiegel signifikant dafür, wie viel die Zelle damit anfangen kann. Auch da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, mit 4000 Einheiten werden etwa 400, 500 Gene geschaltet. Nimmt man 10.000 Einheiten ein, kommt man auf einen Spiegel von 80 etwa nach ein paar Wochen und hat dann etwa 1.300 Gene, die man schaltet. Das heißt also, der Spiegel ist mit dafür verantwortlich, wie viele Gene ich schalte. Und von daher sollte man sagen, liebe Leute, ein Schüppchen drauf ist sicherlich nicht schlecht.
Also großzügig eher sein.
Ja.
Herr Professor, in Österreich ist es so und wahrscheinlich in Deutschland auch, dass Babys von der Geburt weg bis zum ersten Lebensjahr Vitamin D erhalten. Das ist auch gesetzlich reguliert. Ab dann nicht mehr. Was ist hier der logische Grund?
Es war einmal, aber auch schon nicht wirklich wahr, dass die Kinder dann draußen gespielt haben. Das Baby ist in Windeln gewickelt, kann kein Vitamin D machen. Was noch dazu kommt, ist die Tatsache, das hat man damals nicht gewusst, dass Vitamin D milchgängig ist. Die Mutter gibt dem Kind Vitamin D mit der Milch. Denn die Muttermilch ist ja mit allem beinhaltet, was das Kind braucht. Klammer auf, stimmt natürlich nur, wenn die Mutter ausreichend versorgt ist selber. Wenn die kein Omega-3 hat, kommt in der Muttermilch kein Omega-3 an. Und wenn sie nicht genügend Vitamin D hat, hat sie auch nicht genügend in der Muttermilch. Auch das ist inzwischen klar. Und deswegen, noch einmal, die Rachitis war Anlass, das zu tun. Es ist aber eine Fehlannahme, dass unsere Kinder anschließend nach dem ersten Lebensjahr draußen genügend Vitamin D bilden. Es funktioniert nicht. Noch einmal, wir haben es gezeigt. Das Robert-Koch-Institut hat es gezeigt für 15 Jahre. Wir haben es vor 10 Jahren, 7 Jahren noch einmal gezeigt. Wir werden es jetzt noch einmal zeigen. Unsere Kinder sind im Keller, weil die Pädiater es nicht begriffen haben, offensichtlich, was da passiert. Und was noch dazu kommt, die liebe Kosmetikindustrie drückt auf die Tube und sagt, keinen Sonnenbrand, das Kind stirbt am malignen Melanom. Es ist gestunken und gelogen, Entschuldigung. Ja, die Schweden haben eine große Studie gemacht, eine Melanomstudie mit 20.000 Frauen, 30 Jahre lang nachuntersucht und gezeigt, dass die Frauen, die in die Sonne gegangen sind, die halbe Mortalität von denen hatten, die nicht in der Sonne waren. Also genau umgekehrt, wie man annimmt. Leute, Vitamin D und die Sonne ist unser Freund und nicht unser Feind. Wenn die Sonne schädlich wäre, hätte sie uns vor Millionen von Jahren schon umgebracht. Ja?
Ganz klare Antwort, danke Ihnen dafür.
Ja, eindeutig.
Nun frage ich mich, Vitamin D ist ja wirklich keine Kostenfrage, keine Geldfrage. Es ist ein super günstiger Nährstoff. Bewusst provokant gefragt, was läuft in unserem Gesundheitssystem schief zum Thema Mikronährstoffe und explizit zum Thema Vitamin D-Versorgung?
Was im gesamten Gesundheitssystem schiefläuft, ist, dass es auf Krankheit fokussiert ist und nicht verstanden hat, dass man den Menschen gesund halten kann, wenn er ihm das Milieu bietet, in dem er mal gewesen ist. Wir sind in Afrika geworden. Da hat uns jeden Tag die Sonne auf den Pelz geschienen, wobei wir keinen Pelz hatten, sondern wir waren nackig und hatten eine dunkelbraune Haut. Das heißt, die Haut kann sich daran adaptieren. Auch das wird ja geleugnet. Es gibt nicht nur die Pigmentbildung, es gibt auch eine Lichtschwiele. Das heißt, die Haut wird dicker. Wenn ich natürlich bleich und blank an den Ballermann fahre im Urlaub und mich dann in die Sonne knalle, dann kriege ich den Sonnenbrand zwangsweise. Ja, wir brauchen uns nur den Dachdecker anzuschauen. Wenn der im Frühjahr anfängt, auf dem Dach zu arbeiten, dem wird warm, dann hat er einen leichten rosa Schimmer am ersten Abend. Und im Herbst ist der Frucht braun. Warum? Weil er regelmäßig in der Sonne war. Würden wir alle regelmäßig in die Sonne gehen, was wir nicht schaffen, dann hätten wir das Problem nicht. Und das ist nicht nur Vitamin D und Sonne. Es ist die Ernährung, die nur noch ausgerichtet wird nach Optimierung finanziell. Es ist die Bewegung, die wir alle nicht mehr haben. Wir sitzen rum. Das heißt, die Gesellschaft ist nicht mehr unser Milieu, in dem wir geworden sind. Und von daher haben wir das zwar gemacht, aber es ist nicht für uns gemacht. Und wir werden das auch nicht ändern können. Im Großen, kurzfristig. Es sei denn, die Karre fährt an die Wand. Deswegen ist es wichtig, dass wir von Firmen wie von Ihnen solche Supplemente bekommen, wo jeder in eigener Verantwortung für sich die Entscheidung treffen kann und die Dinge umsetzen kann.
Und angenommen, wir könnten es ändern, wie sieht aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Präventionsmodell gesellschaftspolitisch aus?
Ja, wir müssten den Menschen wieder diese Ressourcen geben, die sie brauchen. Und die stehen inzwischen fest. Ist es die mikronährstoffreiche Nahrung. Habe ich die nicht, gehe ich in den Supermarkt, habe ich die nicht, muss ich supplementieren. Ist es Vitamin D, gehe ich nicht in die Sonne, muss ich supplementieren. Und das bekannteste Beispiel ist das Fitnesscenter. wenn wir einen Sitz- und Arbeitsplatz haben, müssen wir da die Bude abreißen, weil wir brauchen das, was ja auch nicht bekannt ist. Die Muskulatur ist ja nicht nur da, um die Knochen am Klappern zu hindern, sondern die Muskulatur ist ein endokrines Organ. Die schüttet Botenstoffe aus, und zwar 15. 15 verschiedene Botenstoffe, die 7000 Gene schalten. Das heißt also, wir müssen auch unsere Muskulatur tun. Und daraus haben wir heute ein Bündel an Maßnahmen, von denen wir sehr wohl wissen, wenn wir das den Menschen geben, funktioniert das. Geben wir es ihm nicht, dann hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, nämlich 90% unserer jetzigen Zivilisation, chronisch krank zu werden. Es sind Fakten, die allgemein bekannt sind. Nur niemand ist daran interessiert, gesund zu werden, sondern nur an der Krankheit.
Wir kommen leider schon ins grande Finale unseres sehr spannenden Talks, Herr Professor Spitz. Nun würde mich persönlich interessieren, gibt es für Sie eine tägliche Gesundheitsroutine, auf die Sie niemals verzichten?
Ja, das ist absolut Vitamin D täglich einzuwerfen, um eine Runde um den Stock zu drehen und auch versuchen, mit der Ernährung einigermaßen gesund zu sein. Ja, das ist immer schwierig, aber die Runde um den Stock zu drehen, niemand muss Marathon laufen. Oder eben Vitamin D einzuwerfen. Diesen Mangel kann jeder beseitigen.
Und wenn Sie einem jüngeren Menschen, vielleicht einer jungen Frau, Anfang Mitte 30, so wie mir, einen einzigen Gesundheitstipp geben könnten, welcher wäre das?
Das wäre mit Sicherheit Vitamin D, weil das am weitreichendsten ist. Aber gleich dahinter kommt Omega-3. Ja? Omega-3 macht in den Publikationen inzwischen eine steile Karriere und geht voran.
Sehr gut. Und am besten heute starten, korrekt?
Und heute starten. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja.
Vielen herzlichen Dank, lieber Professor Spitz, für Ihre sehr klaren Empfehlungen und für das super interessante Gespräch mit Ihnen.
Gerne und gelegentlich wieder. Und alles Gute an die jungen Frauen.
Danke, liebe Grüße nach Australien.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Liebe Hörerin, lieber Hörer, danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie gern mit Menschen in deinem Umfeld, die sich ebenfalls für Prävention und Mikronährstoffe interessieren oder einfach etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Abonniere den Wellbeing Code auf deiner Lieblingsplattform, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du magst, hinterlass uns eine Bewertung. So hilfst du anderen, diesen Podcast zu entdecken. Bleib neugierig, bleib achtsam und denk dran, Gesundheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen, die auch bei Vitamin D beginnen. Bis zum nächsten Mal bei The Wellbeing Code.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.